Geschichten, Begegnungen, ersten Begegnungen von Menschen mit Jesus. Wenn ihr die Texte und die beiden Videoausschnitte mal so Revue passieren lasst, was haben die alle gemeinsam? In allen kam das Thema Nachfolge, Folgen vor. Folge mir nach. Folge mir, hat Jesus zu Simon, später dann genannt Petrus, und zu Matthäus gesagt. Und auch zu den anderen Jüngern, die er dann berufen hat. Meine Frage an dich heute Morgen ist, wem folgst du denn? Von wem lässt du dich prägen? Vielleicht sagst du, ich folge gar keinem, denn ich bin frei. Und dieser Mythos, der ist in unserer Zeit ganz schön groß geschrieben. Ich folge nur mir selbst. Ich folge meinem Herzen. Ich folge niemandem. Keiner kann mich beeinflussen. Ich bin selbstständig. Ich bin einer, der mein eigenes Ding macht. Ich lasse mich nicht reinreden ins Leben. Aber das ist, glaube ich, ein Irrtum, denn wir folgen immer irgendjemandem. Und damit meine ich nicht Donald Trump oder Selena Gomez oder Ronaldo oder Fritz Meinecke bei Instagram. Vielleicht folgen wir denen, ja. Aber ich meine vor allen Dingen, dass wir den Ideen folgen. Vielleicht auch von den Leuten, denen wir bei Instagram folgen. Aber Ideen, Gedankengebäude, vielleicht aber auch Organisationen, Philosophien, Dinge, die uns prägen. Wir wollen immer unseren Weg gehen und merken dabei gar nicht, dass wir eigentlich immer einen Weg gehen, den andere uns an uns herantragen. Wir folgen immer irgendjemandem, beziehungsweise lassen uns immer von irgendjemandem prägen und beeinflussen. Und ich frage mich, wenn das so ist, wenn es tatsächlich so ist, dass ich nicht daraus weg, mich davon zurückziehen kann und nicht mich rausziehen kann aus meinem Umfeld, aus dieser Welt, dass mich Leute prägen, von wem möchte ich denn geprägt werden und in 20 oder 30 Jahren zurückblicken und sagen, diese Person hat mich geprägt und ich bin zu der Person geworden, wie ich bin, aufgrund von der Person. Überleg mal, wer willst du da sein? Und vielleicht erzeugt das in dir jetzt ein komisches Bauchgefühl, vielleicht sogar Angst oder Freude, weil du weißt, wem du folgst. Ich glaube, dass diese Begegnung mit Jesus Christus, die wir so plastisch jetzt in dem Video gesehen haben, finde ich sehr schön, das aufzeigt, dass Jesus zu den Jüngern hingekommen ist in eine Situation, in der sie drin steckten und Jesus hat ihr Leben komplett umgekrempelt. Selbst mit dem Ganzen drumherum zu verstehen, dass eben sie nicht nur einfach gesagt haben, ja, ich folge dir nach, sondern das Ganze in eine Lebensgeschichte eingebettet ist, ist es trotzdem immer noch spektakulär, was die beiden gemacht haben. Der Simon ist einfach aus seinem Beruf rausgegangen und er ist Jesus nachgefolgt. Und der Matthäus, der ein gutes Einkommen hatte, der intelligent war und seine Intelligenz dort nutzen konnte, um viel Geld zu verdienen, hat das aufgegeben und ist Jesus nachgefolgt. Diese Entscheidung, Jesus nachzufolgen, ist eine besondere Entscheidung, ist eine Entscheidung, die mein Leben verändert. Meine Frage ist jetzt aber, wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, was treffe ich da eigentlich für eine Entscheidung? Ist es eine einmalige Entscheidung und ich entscheide mich jetzt, Christ zu sein, ein Set von Regeln, von einer Ethik, einer Theologie zu folgen, oder ist es mehr? Was heißt es denn eigentlich, Jesus nachzufolgen? Wenn dieser Aufruf kommt von Jesus und wenn wir glauben, dass er der Sohn Gottes ist und dass er das Mandat hat zu sagen, ja, folge mir nach, was bedeutet das denn für mein Leben? Also ich, ehrlich gesagt, merke immer wieder, dass mich Dinge beeinflussen und beeinträchtigen und dass ich, auch wenn ich einmal gesagt habe, ja, ich will dir nachfolgen, Jesus, immer wieder damit zu kämpfen habe, auch wirklich in meinen täglichen Entscheidungen in meinem Leben, das vor Augen zu haben, danach zu leben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Die Predigt, die ich hier halte, halte ich für mich. Ich habe in der Vorbereitung gemerkt, Mist, ich bin ja noch nicht so weit, wie ich dachte. Und vieles von den Fragen, die ich euch jetzt stellen werde, die habe ich mir in der Zwischenzeit gestellt und leider auch noch nicht alle beantwortet. Es ist gar nicht so einfach, über was zu predigen, wo ich selber noch gerade mit kämpfe, beziehungsweise wo ich dran bin. Aber mich hat in der Vorbereitung die das Thema so betroffen gemacht und so beschäftigt, und deswegen will ich euch damit reinnehmen. Ich war letzte Woche auf einer Dienstreise und da habe ich mich mit einem Sales Director, ein hohes Tier im Vertrieb, unterhalten, und ein Kollege fragte ihn: Mensch, wo kommst du eigentlich her? Und dann sagt er: Ja, ich wohne in Dubai. Und dann sagt er: Na, du wohnst doch aber nicht in Dubai, du wohnst doch bei Emirates 1A. Emirates 1A, was ist das? Und dann macht es klick, 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 klick. Emirates, Fluglinie, 1A, First Class Seat in den Fliegern von Emirates. Also eine Person, die durch die ganze Welt jettet und immer First Class fliegt, den besten Komfort hat und immer in der Welt unterwegs ist, weil sie so wichtig ist. Und da habe ich so gedacht: Boah, cooles Leben, ey, das könnte ich mir auch vorstellen. Ja? So erste Klasse zu fliegen, immer unterwegs zu sein, die Welt zu sehen und wichtig genug zu sein, dass man eben dort vorne dann immer mit Namen und "Schön, dass Sie wieder da sind" begrüßt wird. Und ich habe überlegt: Mensch, das sind so Sachen, das sind so kleine Trigger, die mich irgendwie immer wieder beschäftigen, wo ich sage: Ist es wirklich das Leben, was ich will? Und was beeindruckt mich so an dieser Geschichte? Warum ist es nicht Jesus, der mich jeden Morgen so beeindruckt, und sein Leben und das, dass ich ihm nachfolge? Jesus spricht zu uns: Komm, folge mir nach. Und wie ich schon eben gesagt habe, es steckt nicht nur eine einmalige Entscheidung dahinter, sondern ich glaube, es steckt eine bewusste Entscheidung dahinter, und zwar jeden Tag neu. Will ich mich bewusst von Jesus prägen lassen oder unbewusst von der Welt? Und ich glaube, dass das ein lebenslanges Lernen ist. Jesus wurde hauptsächlich mit Rabbi angeredet, das heißt übersetzt in etwa Lehrer. Wir hatten vor ein paar Wochen übrigens das Thema des Joches. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, wo Jesus gesagt hat: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und dann hat er davon gesprochen, dass er ein leichtes Joch gibt. Das Interessante ist, dass diese Rabbiner damals in der Zeit alle ein Joch hatten, das sie den Schülern, also den Nachfolgern, aufgelegt haben. Und das bedeutete im Prinzip, dass dieses Joch war eine bestimmte Auslegung der Tora, der fünf Bücher Mose, des Gesetzes, nach dem die Juden zu leben hatten und heute auch noch leben. Und das erklärt diese Aufforderung, dass sie das Joch von Jesus nehmen sollen, und gleichzeitig die Erklärung von Jesus: Das war ein leichtes Joch. Denn Jesus verspricht, dass er nicht ein Leben schenkt, was frei von Problemen und von Sorgen ist, aber dass das, was das Nachfolgen eines strengen Gesetzesglaubens, einer strengen Theologie, nicht bei ihm der Fall ist, sondern dass er ein leichtes Joch schenkt. Dass er von der ängstlichen Auslegung des Gesetzes, wie es damals üblich war, befreien will. Und Jesus war eben ein Rabbi und hatte Schüler. Wir kennen den Begriff Jünger. Vielleicht ist der Begriff Lehrlinge der am besten geeignete. Denn mit Jünger können wir nicht so richtig was verstehen, weil den Begriff gibt es nur im Prinzip bei Jesus, würde ich sagen. Oder vielleicht bei irgendeinem Guru. Ja? Hebräisch Talmudim kann man übersetzen mit Schüler oder eben mit Lehrling. Und die Ausbildung war, zuschauen und zu verstehen lernen, was der Rabbi macht. Auszuprobieren und nachmachen. Und die Fertigkeiten des Lehrers sich aneignen. Dieses Konzept von Rabbi und Talmudim, Schüler, Lehrlinge, ist nichts, was Jesus erfunden hat. Und deswegen eine ganz kurze Geschichtsreise für euch. Es gab damals in der Zeit von Jesus ganz viele Rabbiner, die durchs Land gezogen sind. Rabbis, die immer eine Schar von Leuten um sich hatten. Da gab es den Rabbi Hillel, der hatte zum Beispiel 80 Jünger. Und den Rabbi Akiva, der hatte nur 5 Jünger. Ja, aber der hatte, von dem steht geschrieben, dass er Tausende hatte, die ihm folgten. Also es scheint auch noch irgendwie eine Hierarchie zu geben oder eine, sagen wir mal so, eine exklusive Gruppe, die diese Rabbiner, diese Rabbis mit sich geführt haben. Wir lesen auch im Neuen Testament, dass zum Beispiel Paulus, der Apostel Paulus, ein Jünger Gamaliels war. Und Gamaliel war ein Rabbi. Damals waren diese Rabbiner quasi die Elite und die höchste Bildungsstufe. Und das jüdische Bildungssystem war eigentlich in 3 Stufen aufgeteilt. Und wie kam man nun dazu, so ein Jünger zu werden, ein Lehrling von einem Rabbi? Es wird gleich noch wichtig. Bleibt bei mir, ja? Also, die erste Stufe, die Erstbildung, die jeder jüdische Junge und teilweise auch die Mädchen durchmachen durften, war quasi die Grundschule, das war das Haus des Buches, Beit Sefer. Dort lernten sie lesen, rechnen, schreiben, aber vor allen Dingen lernten sie, die Tora auswendig zu lernen. Wer kann Johannes 3, Vers 16 auswendig? Ja, okay. Wer kann 5. Mose 2, Vers 37 auswendig? Okay, machen wir im Nachsitzen nachher. Die haben im Alter von 12 die 5 Bücher Mose auswendig zitieren können. Es war die Grundausbildung und das Lesen und das Studieren der Tora, das Auswendiglernen der Tora, war das wichtigste Element. Mit großer Sorgfalt wurde eine Liebe zum Wort Gottes entwickelt in der damaligen Zeit und übrigens heute auch noch. Danach war meistens die Schule zu Ende. Die Jungs, die gingen dann in den Beruf ihres Vaters, also haben ihrem Vater geholfen, dort dann den Beruf gelernt und waren dann quasi in dem Beruf. Und die Mädchen wurden meistens verheiratet. Ja, mit 12, 13. Und damit war die Schulbildung zu Ende. Aber die Besten, die Auserwählten, kamen in die nächste Stufe. Und zwar war das das Haus des Lernens, Beit Talmud oder Beit Midrash. Und das war ein Vollzeitstudium unter einem bezahlten Vollzeitrabbi, der nichts anderes gemacht hat, als das Wissen zu erweitern. Der Kern war das Studium nicht der 5 Bücher Mose, sondern des gesamten Tanach, des heutigen Alten Testamentes. Ja? Und es ging darum, das zu lesen, zu studieren, Auslegungen auswendig zu lernen und ja, auch alle 39 Bücher auswendig zu lernen. Stellt euch das mal vor, alle 39 Bücher auswendig zu lernen und zitieren zu können. Mit 17 Jahren hatten sie dann das meistens geschafft, dass sie eben das gesamte Alte Testament auswendig konnten und waren damit die Crème de la Crème. Sie waren dort Studierte, Gelehrte, Entwickelte. Aber ich habe euch ja von 3 Stufen erzählt. Die 3. Stufe war dann die Königsdisziplin. Und zwar wurden die Jünger oder die Schüler, die aus der Beit Midrash oder aus der Beit Talmud gut genug waren, wurden in einen Bewerbungsprozess, in einen langwierigen Bewerbungsprozess bei anerkannten und großen Rabbinern geschickt. Das heißt, sie haben sich beim Rabbi vorgestellt und haben dort Tests durchlaufen müssen. Zum Beispiel, wie interpretierst du die Nephilim in 1. Mose 6? Oder bist du bei 5. Mose 24 eher auf der Seite von Rabbi Hillel oder Rabbi Shammai? Wie oft betest du? Sie mussten Bibeltexte zitieren, Auslegungen zitieren. Und es gab, das könnt ihr euch nicht vorstellen, aber zu den Bibeltexten immer noch hunderte Auslegungen von Rabbinern aus den Jahrhunderten davor. Es war ein extrem schweres Ausbildungsprogramm, das vielleicht auch vielleicht annähernd dem von wenigen privaten Elite-Unis ähnelt. Ich glaube aber, dass es noch damals viel, viel schlimmer war. Und die meisten wurden abgelehnt mit den Worten, sei gesegnet, aber geh und tu, was dein Vater tat und bete, dass deine Kinder intelligenter seien als du. Also sehr motivierend. Wer aber intelligent genug war, wer gut genug war, wer überzeugte und wer das Zeug dazu hatte, in die Lehre eines solchen Rabbiners zu gehen, der bekam dann die Rückmeldung von dem Rabbiner und er sagte zu ihm, komm, folge mir nach. Und somit wurde er zum Jünger eines großen Rabbiners. Bei Jesus war und ist das revolutionär anders, oder? Ihr habt es in der Geschichte gesehen. Was war das für ein Auswahlprozess? Der hatte nichts zu tun mit dem, was damals üblich war und auch was die Leute erwartet haben. Jesus kam und berief nicht die Elite und die Besten der Besten, wobei Matthäus schon einer war, der ziemlich clever war, aber bei ihm galten andere Regeln. Und er rief und ruft heute noch mitten ins Leben hinein und er spricht zu dir und zu mir, zu jedem von uns, komm, folge mir nach. Wenn ihr jetzt denkt, dieses Auswahlverfahren war dann das und danach war alles easy. Und ich glaube auch, dass wir das in der Geschichte im Neuen Testament lesen, dass es nicht alles easy war. Denn nicht nur bei den Rabbinern der damaligen Zeit, sondern auch bei Jesus selber hieß es, dem Rabbi zu folgen, 24 Stunden bei ihm zu sein. Mit ihm zu lernen, mit ihm zu essen, in der gleichen Unterkunft schlafen, wenn es eine gab, unterwegs zu sein. Meistens waren die Rabbiner tatsächlich Wanderprediger, die dann unterwegs im Land unterwegs waren. Und es ging vor allen Dingen ums Zuhören. Also das erste Hauptziel, den Rabbi ständig begleiten. Wir haben das vorhin gehört, Tabitha hat das vorgelesen, Jesus rief die zu sich, die er ständig bei sich haben wollte. Das war das, was Jesus wollte, als er sie gerufen hat. Er hat sie nicht in ein Programm reingenommen, wo sie ganz viel auswendig lernen sollten, sondern es ging in erster Linie darum, einfach bei ihm zu sein. Der Spruch der damaligen Zeit war, mögest du mit dem Staub deines Rabbis bedeckt sein. Also sei nah an ihm dran. Dem Rabbi folgen war eben nicht nur metaphorisch gemeint, sondern wortwörtlich. Sie zogen durchs Land und neben dem Studieren in bestimmten Synagogen ging es vor allen Dingen darum, gemeinsam Leben zu leben. Mit welchem Ziel? Das ist das Zweite. Mit dem Ziel, so zu werden wie der Rabbi. Der Spruch zu Petrus, Menschenfischer zu werden, war damals ein gängiger Spruch und Begriff dafür, dass man eben ein guter Lehrer wird, dass man selber einmal Schüler ausbilden kann. Denn das war das Ziel von den Rabbinern, die Schüler auf ein Leben vorzubereiten, um selber Rabbi zu werden. Bei Petrus war es natürlich ein tolles Wortspiel von Fischer zu Menschenfischer, aber dieser Begriff war jetzt nicht irgendwas Besonderes für Petrus, sondern der war ein Begriff, der bedeutete, werde einmal ein guter Lehrer. Und das ist vielleicht ganz anders als zu dem, wie wir unsere Kultur heute erleben, oder? Also sein Leben dafür zu geben und meine Zeit zu investieren, nur um zu werden wie ein anderer? Ich will doch mich selbst entfalten. Ich will doch meine Ziele verfolgen. Ich will doch eine Persönlichkeit sein, unabhängig. Ich möchte meinen Charakter, meine Persönlichkeit entwickeln und nicht so werden wie irgendein Rabbi. Damals war tatsächlich das Ziel, eine exakte Kopie, ein Imitat des Lehrers zu werden. Die Sprache, die Ausdrucksweise, den Ton, sogar den Gang und seine Gewohnheiten zu adaptieren und so zu werden wie er. Und warum? Das dritte Ziel. Und zwar, um irgendwann zu verstehen, wie der Rabbi handelt und genauso zu handeln. Wir lesen von Jesus zum Beispiel, dass er einmal sagt, nachdem er die 12 Jünger berufen hat, sagt er, so, jetzt geht und treibt die Dämonen aus und heilt die Kranken. Denn das war das, was die Jünger vorher bei Jesus gesehen hatten. Das hat Jesus gemacht. Er hat ganz viele Kranke geheilt, er hat Dämonen ausgetrieben und er hat dann gesagt, so jetzt geht ihr los und handelt so wie ich. Jetzt bist du bereit und tu das, was ich getan habe. Das war das Ziel, nicht nur so zu werden wie der Rabbi, sondern auch genau das zu tun. Und das Spannende finde ich, das finale Ziel, der eigentliche Sinn der Idee war, nach dem Ganzen, nach vielen, vielen Jahren, nach Jahren der Ausbildung, zu unterwegs mit dem Rabbi gewesen zu sein, dass sich der Rabbi dem Schüler, dem Lehrling zuwendet und sagt, ich glaube an dich, geh und mach Jünger. Sei selber dieser Rabbi, ein Lehrer wie ich. Warum habe ich uns das versucht so aufzumalen, wie das damals üblich war? Weil ich diese Parallelen im Neuen Testament sehe und ich glaube, dass sie für uns genauso eine Bedeutung haben und wir genauso, wenn wir danach forschen, wie Jesus mit seinen Jüngern umgegangen ist, verstehen können, wie Jesus mit uns umgehen möchte, was Jesus von uns möchte. Also der Sprung nun von damals in die heutige Kultur, Berlin 2024, Kultur der europäischen Aufklärung. Was heißt es, Jesus nachzufolgen? Jesus nachzufolgen heißt, auch bei ihm in die Lehre zu gehen. Bei Jesus nah dran zu sein. Und das Verrückte ist, dieses Nachfolgen kann man jetzt nicht mit einem Katalog von Punkten 1, 2, 3, 4, A, B, C abhaken, sondern es ist vielmehr ein Weg, den Jesus eingeschlagen ist, wo er sagt, komm, Folge mir nach. Schau, wie ich das Leben lebe. Schau, wie Leben gelingen kann. Ein Lehrling lernt vom Meister, indem er zuschaut, sich helfen lässt, Dinge ausprobiert. Und es sind vielleicht weniger Lebensregeln als ein Lebensstil, den es zu lernen gilt. Jesus zu folgen heißt vielleicht mehr, neben ihm herlaufen, zu sehen und zu lernen und abzuschauen, wie er Dinge tut. Es bedeutet wahrscheinlich, dass mein eigenes Leben sich genau auf diese drei Ziele ausrichtet und ich mein Leben um diese Ziele gestalte. Mit Jesus zusammen sein, so zu werden wie Jesus und das zu tun, was Jesus tat. Ich kämpfe damit jeden Tag, mit Jesus zusammen zu sein. Ich nehme es mir vor, jeden Tag mit Zeit mit Jesus zu nehmen. Und selbst wenn ich es schaffe, morgens mir ein bisschen Zeit in meinem Terminkalender freizuschaufeln, dann ist es manchmal so, dass selbst diese Momente für mich irgendwie leer bleiben, aber nicht, weil Jesus nicht da ist, sondern weil ich mit meinem Kopf schon gleich wieder ganz woanders bin. Zeit mir freizunehmen für Jesus ist für mich echt eine Herausforderung. Und ich denke manchmal, wie wäre das gewesen, wenn ich damals Jesus wirklich nachgefolgt werde? Wir denken immer, ach, das wäre viel einfacher gewesen, weil da wäre er ja da gewesen. Ich weiß es nicht so ganz, weil da wäre ich auf jeden Fall immer die ganze Zeit mit ihm gewesen und hätte nicht mehr Zeit für meine anderen Themen gehabt. Diese ständige, lebendige Beziehung zu Jesus geschieht dadurch, dass wir Jesu Geist, den Heiligen Geist, immer wieder einladen, unseren Geist zu prägen, unseren Geist zu rufen, unseren Geist immer neu auf ihn auszurichten. Diesen Lebensstil der ständigen Verbundenheit, das habe ich mir vorgenommen, anstatt eben irgendwie große Zeitblöcke rauszunehmen, mir eher ein paar Minuten oder vielleicht nur Sekunden über den Tag hinweg mir zu nehmen und immer wieder zu sagen, Heiliger Geist, was willst du mir jetzt sagen? Was brauche ich in diesem Moment? Diese kleinen Jesus-Gebete, einfach Jesus und mir bewusst zu machen, dass er da ist, dass er schon längst vorangegangen ist. Weil das ist ja das Coole, Jesus geht nicht nur an einer Stelle physisch, sondern er geht in jedem von unserem Leben voran und wir dürfen ihm folgen. Und er will uns in unserem Alltag Dinge zeigen, die wir von ihm adaptieren können, die wir von ihm lernen können. Über Jahrtausende hinweg haben Christen Praktiken, Gewohnheiten entwickelt, wie man Glauben leben kann, diese Nachfolge leben kann. Durch Gebetszeiten, durch Zeit fürs Bibellesen, aber auch durch die Stille. Ich weiß nicht, wenn ihr euch Jesus anguckt, ich finde es so krass, wie der immer relaxed war, ja, bis auf einmal. Aber der war immer relativ gechillt. Ja, der ist durchs Leben gegangen, der hatte Unmengen an Leuten um sich rum und der hat gearbeitet wie sonst einer, hat Menschen geheilt, war immer für die Menschen da, aber er hat sich immer wieder Zeiten der Ruhe genommen, um aufzutanken. Ich finde es faszinierend. Und ich sage mir, warum schaffe ich das nicht? Warum schaffe ich das nicht, mir diese Zeiten der Stille zu nehmen? Vielleicht auch diesen einen Tag die Woche, diesen Sabbat. Das ist für mich ein großes Lernfeld, da will ich ran. Und das sind alles Elemente eines Lebensstils, der, glaube ich, die Beziehung zu Jesus fördert und der uns dazu bringt, nah mit Jesus zusammen zu sein. Und wenn wir dann in diesen zweiten Schritt gehen, so zu werden wie Jesus, das ist, glaube ich, auch ein Weg. Ich bin auf diesem Weg, ich vermute, ihr alle seid auf dem Weg, denn ich glaube, dass dieser Weg nie zu Ende ist. Der wird hier auf dieser Erde nie zu Ende sein. Wir werden niemals fertig sein. Eher passiert es uns dann mal, dass wir rückwärts laufen und wieder ein Stück zurück den Weg gehen in die falsche Richtung. Ich habe in der vergangenen Woche schon erzählt, ich war auf Dienstreise, hatte viele Arbeitstreffen, Geschäftsessen und strategische Entscheidungen und Stress und so weiter. Und könnt ihr euch vorstellen, da war ich nicht wie Jesus, garantiert nicht. Ich war gestresst, ich bin morgens aus dem Bett rausgesprungen, war müde, habe die Zeit mit Jesus erstmal geskippt und habe dann mich gewundert, warum ich über den Tag nur gestresst war. Wie ich schon eben gesagt habe, ich finde dieses ungedrängte Verhalten, wenn alle drängeln und alles drängt, von Jesus echt beneidenswert. Und das ist nur ein Element, wo ich so werden will wie er. Warum lädt er uns ein, so zu werden wie er? Weil er uns einen Auftrag gegeben hat, nämlich das zu tun, was er tat. Wir betonen vielleicht manchmal sehr stark, dass Jesus ja alles für uns getan hat. Und wir schreiben die Gnade groß. Und ja, die ist die Basis, das ist das Zentrale. Aber es ist nicht allein die Frage, was Jesus für uns getan hat, sondern auch, was er in und durch uns tun kann und will. Und wie ich meinen Mitmenschen begegne. Wie ich, so wie Petrus oder Simon da noch, den Auftrag bekommen hat, so viele Menschen wie möglich zu fischen. Und Jesus wird sie aussortieren. Diesen Auftrag hat er auch uns gegeben als seinen Lehrlingen. Und so glaube ich, dass Gott mich gebrauchen will, das zu tun, was Jesus tat. Und ich habe nur überlegt, was das denn in der letzten Woche war. Und ja, ich lerne. Aber ich habe mir zum Beispiel, nicht letzte Woche, vor zwei Wochen, für eine Kollegin Zeit genommen, mitten im Stress und ihr zugehört. Und ich habe gemerkt, dass ihr das gut tat, dass ich ihr ermutigende Worte zusprechen konnte. Dass ich für meinen Chef bete, weil er gerade krank ist. Oder dass ich mir Zeit nehme für einen Freund, der gerade Hilfe braucht, obwohl ich eigentlich keine Zeit habe. Das sind für mich so Zeichen, wo ich sage, okay, da merke ich ein bisschen, was Jesus damit meint, so zu werden wie er und das zu tun, was er tut. Gnade durch Jesus ist nicht das Gegenteil von Taten, sondern es ist das Gegenteil von Verdienst, aber nicht das Gegenteil von Taten. In dieser Welt einen Unterschied zu machen, dazu lädt uns Jesus ein. Noch einmal zum Schluss diese herausfordernde Klarstellung. Nachfolge ist mehr als einfach Christ zu sein. Im Neuen Testament sieht man das auch ganz deutlich. Ich fand die Zahlen so toll, deswegen sage ich sie euch noch. Es wird viermal im Neuen Testament von Christen gesprochen, meistens von denen fast alle negativ. Aber es wird 268 Mal von Jüngern oder Nachfolgern gesprochen. Es geht nicht darum, eine Entscheidung zu treffen, einmal Christ zu werden oder zu einer christlichen Religion zu konvertieren, in einem Club beizutreten oder eine Institution oder einen Verein zu fördern, sondern komm, folge mir nach, ist eine Einladung, in die Lehre zu gehen. Und zwar eine ganz neue Lebensweise zu erlernen. Und darum die Einladung an uns. Denn nur dann können wir Jesus ähnlicher werden und das tun, was er tat. Nur dann können wir zu den Menschen, zu denen wir bestimmt sind, und das Leben leben, nachdem wir uns zutiefst sehen. Und dass das Konsequenzen hat, haben wir gesehen bei Simon und bei Matthäus. Diese Predigt wurde inspiriert von John Mark Comer, und er sagt in seinem Buch, und ich zitiere: Immer mehr Menschen, die sich selbst als Christen bezeichnen, würden Jesus in entscheidenden Punkten, wie Menschen sich am besten entfalten können, nicht zustimmen. Sie würden eher einem Politiker oder einem Star oder einem abtrünnigen Pastor vertrauen, als dem Lehrer Jesus und den Schülern, die direkt bei ihm in die Lehre gegangen sind. Sie kämen nie auf die Idee, Jesus zu den drängenden Fragen unserer Zeit zu befragen, zu Politik, Gerechtigkeit zwischen den Ethnien, Sexualität, Gender, psychische Gesundheit und so weiter. Jesus lädt uns ein, seinen Lebensstil zu lernen. Und das ist ein lebenslanger Weg. Aber es ist eine bewusste Entscheidung, sich auf diesen Jesus auszurichten und sich nicht prägen zu lassen von den Stimmen dieser Welt. Es ist eine bewusste Entscheidung, zu denen Nein zu sagen und zu diesem lebenslangen Weg mit Jesus Ja zu sagen. Mit ihm zu sein, um zu werden wie er und um dann das zu tun, was er tat. Bist du dabei? Amen.